Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit der Review, so schwer es auch fällt, unseres Spiels gegen die Minnesota Vikings und mit einer kleinen Preview natürlich auch auf das Chicago Bears Game. Aber zuerst mal die Review, und das macht man am besten ja immer so in einer kleinen Gruppentherapie. Gruppe heißt in dem Fall, es ist eigentlich eine Paartherapie, denn ich habe den guten Christian hier nochmal an meiner Seite. Hallo Christian, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Tag und ja, ich glaube, man war die letzten Wochen schon immer eine Gruppentherapie oder Paartherapie, die wir hatten, mal Moritz mit Marius, mal Moritz mit mir. Heute machen wir es. Ich glaube, jeder hat auch seine Leute aus der WhatsApp-Gruppe, mit denen er seine Therapie macht. Ja, ja, ist halt diese Saison so. Muss man leider so knallhart sehen. Die Erwartungen waren hoch. Die Hoffnung natürlich auch jetzt noch mit den letzten drei Spielen, dass noch irgendwie das Ruder rumgerissen wird, aber es hat nicht sollen sein und vielleicht ist es auch ganz gut so.
Ja, du sagst, es hat nicht sollen sein. Es ist tatsächlich die dritte Niederlage jetzt auch in Folge dann für die Lions. 23-10 verliert man gegen die Minnesota Vikings. Das heißt, dieses Jahr, bis jetzt steht nur ein Division-Sieg für die Lions zu Buche. Das war das Spiel gegen die Chicago Bears zu Beginn der Saison. Ein absoluter Meltdown, kann man ja schon fast sagen, zu diesem Spiel der Detroit Lions. Es ging so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Sechs Turnover oder ich glaube sechs im Endeffekt, oder ich habe irgendwie das Gefühl, es waren sieben sogar. Aber ja, wenn man sich die Stats so anschaut, 51 Passing Yards für Minnesota, 65 Rushing Yards, und die gewinnen das Spiel und du denkst dir so, wie kann das passieren? Also für mich war es extrem schwierig, irgendwann bei dem Spiel noch ernst zu bleiben. Ich habe es dann eher so mit Galgenhumor und zynisch genommen. Wie hast du es erlebt?
Wie im Endeffekt die Spiele vorher auch, bis zur Halbzeit zumindest mal die Hoffnung gehabt, dass irgendwas geht, auch wenn es die Fumbles, also einmal natürlich der Snap zu Goff, der dann zur Seite rausgeht, nicht recovered wurde, dann verliert noch Gibbs den Ball, dann dachte, naja, okay, zwei Fumble, aber es steht 7-7 zur Halbzeit, werden sie jetzt mal zusammenreißen und irgendwie das Ruder rumreißen, weil die Vikings halt auch 0,0 auf den Appel bekommen haben. Mhm. Ich glaube, zur Halbzeit hatten sie minus Passing Yards oder war dann im dritten Viertel auf jeden Fall, aber es wurde halt einfach immer schlimmer und irgendwann, wie du sagst, war halt der Galgenhumor da und höchstwahrscheinlich auch anhand der Kommentare, die dann in der Gruppe gelandet sind, hat man halt auch gesehen, dass ja die Enttäuschung natürlich groß war. Aber es ist halt mal, wie es ist. Man muss es so hinnehmen. Und wie du gesagt hast, nachdem wir letztes Jahr die Division gesweept haben, sieht es halt dieses Jahr eher nach einem 1-5, vielleicht noch nach einem 2-4 aus, aber gut, da kommen wir später drauf.
Ja. Ja, nee, man kann, ich glaube, das ist auch das Gesündeste, was man machen kann. Also sich da noch aufzuringen. Ich meine, die Chance war sowieso gering. Jetzt wäre die Chance natürlich da, tatsächlich, wenn du jetzt gegen Pittsburgh und dieses Spiel gewonnen hättest, gegen Minnesota, würdest du jetzt im letzten Saisonspiel tatsächlich noch um den
Divisionssieg.
Und die Division spielen, genau.
Ja.
Aber es ist natürlich nicht der Fall, aber es ist einfach, ja, also es war in diesem Spiel, ich habe es ja schon gesagt, die Total Yards waren bei uns 231, Minnesota hat 70 Yards weniger. Wir haben 13 Plays insgesamt, mehr Ballbesitz, doppelt so viele First Downs. Aber ja, im Endeffekt sind es dann natürlich die Turnover, die da stehen. Allein auch, wenn du überlegst, wie viel Sex wir hatten in diesem Spiel. Also die Defense hat ja lange Zeit, also 7 Sex gab es insgesamt. Die Defense hat ewig lang eigentlich die Offense noch so ein bisschen im Spiel gehalten. Bis dann dieser Genickbruch war für mich dann der Touchdown von Jordan Addison bei diesem Jet Sweep, wo dann keiner da ist und er komplett durchlaufen kann. Das war dann irgendwo so der Genickbruch für die Mannschaft, wo man gemerkt hat, da passt jetzt nichts mehr. Und man muss Minnesota einfach zugute halten, verdammt starke Defense. In den letzten Jahren sind wir viel besser mit dem Pass Rush und mit dem Blitzing der Vikings klargekommen. Dieses Jahr überhaupt nicht. Denkst du, es ist der Ben Johnson-Effekt gewesen, den wir da hatten? Oder was hat sich geändert?
Naja, ich glaube, ob es der Ben Johnson-Effekt war, sicherlich auch. Ich denke, dass halt ein Frank Ragnow als der Kopf der O-Line da einfach nochmal extrem viel auch gesehen hat, was halt, wer blitzt, wer kommt, wer wo Lücken schließen muss und, dass da natürlich eine deutlich bessere Abstimmung da war. Seidler halt auch als erfahrener Right Guard. Und jetzt war es ja gegen die Vikings, wir hatten Skipper, Decker ist noch ausgefallen auf Left Tackle, Mahagoni kam gegen die Steelers wieder zurück. Auch da wurden, glaube ich, Dinge von ihm verlangt, die jemand, der von einer Verletzung zurückkommt, einfach nicht leisten konnte. Und wenn man dann hinterher auch liest, dass er halt wirklich im Lockerroom gehinkt ist und so weiter, dann sieht man einfach auch, dass er in meinen Augen noch nicht wieder spielbereit war. Mhm. Auch wenn sie es natürlich nie zugeben werden, die Spieler, und jeder eigentlich immer spielen möchte. Das ist das, was ich schon zu Kirby Josephs Geschichte gesagt habe. Man muss ja halt auch den Spielern die Gesundheit des Spielers höher ansetzen als vielleicht dann den Teamgewinn, den man dadurch hat, oder in dem Fall halt eher den Teamverlust auf lange Sicht.
Ja.
Und dann natürlich jetzt noch mit einem neuen Center, mit Aguaken, der dann zweimal auch den Snap ziemlich versemmelt hat. Ja. Das kann vorkommen. Er hat sein zweites Spiel auf Center gespielt. Der ist jetzt im zweiten Jahr hier. Da muss man auch jemandem zugute halten. Der ist quasi Rookie. Der kriegt natürlich auch wenig Snaps in den Trainings und in den auch Trainingslagern, dann halt auch in den Vorbereitungen und so weiter. Auch da war ja nicht klar, ob Glasgow spielen soll oder nicht, oder spielen wird, spielen kann. Mhm. Von daher ist natürlich auch die O-Line komplett durcheinander gewürfelt. Ich glaube, der Ben Johnson-Effekt, wie du es so schön genannt hast, ist gar nicht mal dieses Lesen, was wird der Gegner machen, sondern generell halt auch einfach diese Spielintelligenz. Und ich hatte es letztes Mal auch Moritz gesagt, was mir halt bei der Offense einfach generell fehlt, ist so diese Leichtigkeit, diese Spritzigkeit, dieses auch mal überraschende Dinge tun oder aus denselben Looks komplett andere Plays zu laufen. Es ist sehr vorhersehbar, es ist sehr eindimensional in meinen Augen, es ist sehr langweilig und damit halt für den Gegner auch sehr gut auszurechnen, was wir offensiv bringen, und ob das jetzt nur an der O-Line liegt, ich glaube, das ist eher auch ein generelles schematisches Problem.
Ja, also zur O-Line, da hast du natürlich vollkommen recht. Eguakun ist auch derjenige, der da am meisten im Endeffekt durchgelassen hat. Also klar, diese zwei versemmelten Snaps, die er hatte, aber auch was die Pressures angeht und auch dann im Run-Blocking. Also gerade im Run-Blocking hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich würde sagen, im Pass-Blocking hat Tate Rattledge und Christian Mahagoni noch einen ganz guten Job gemacht. Aber wenn es dann durch die Mitte kam, über einen Center, da hast du natürlich als Guard nochmal verloren. Man hat ihn spielen lassen. Das war ja auch, wie du sagst, die Frage, Glasgow oder ihn. Aber scheinbar war es bei Glasgow noch nicht so, dass er noch nicht so weit war. Und damit steht und fällt natürlich alles. Zum Playcalling, da muss ich dir auch recht geben. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Dan Campbell im Playcalling sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen zurücknimmt, weil ihm wird immer vorgeworfen, sowieso schon zu aggressiv zu sein, zu viele, in Anführungszeichen, verrückte Sachen zu machen. Und deswegen geht er dann beim Playcalling vielleicht oftmals hin und sagt, okay, ich gehe auf Nummer, in Anführungszeichen, Nummer sicher. Und das funktioniert dann, wie du sagst, ist dann aber auch zu durchschaubar und funktioniert dann nicht. Gibbs andauernd durch die Mitte laufen lassen, sowas wie eben gesagt, der Touchdown von Jordan Addison mit diesem Jet Sweep, das hatten wir früher auch mal viel, viel mehr. Wir haben mit Gibbs, mit Jamo oder auch mit Amon-Ra, das sind Spieler in der Grundschnelligkeit, die unglaublich gut da sind. Das machen wir nicht. Was machen wir? Wir werfen mal ein Screen, um dann mit Vorblockern irgendwie das was zu machen. Ja, aber das ist dann oftmals auch durchschaubar so. Und deswegen dieses ganze, ich glaube, da hat Dan Campbell auch oftmals, ist er ein bisschen gehemmt. So. Und ich hatte es auch in der Gruppe geschrieben, ich finde es auch nicht gut, dass er die Plays callt, weil das sollte ein OC machen und so bringst du deinen Headcoach nur nochmal in die Schusslinie, weil er nochmal dann für einen ganz anderen Verantwortungsbereich hat. Und wir sehen es jetzt bei den Dolphins zum Beispiel, bei Daniels, McDaniels, der jetzt natürlich, wo es dann mal nicht läuft und sich direkt alles auf den Headcoach einschießt. Und ich habe es lieber so, und das muss ich auch ganz klar sagen, dass du einen Headcoach hast, der das ganze übergeordnete Management des Spiels macht, was du auch siehst, wo ich glaube, Dan Campbell ist sehr viel abgelenkt vom Offensive Play Call, was Clock Management betrifft, weil da gab es jetzt auch nochmal die ein oder andere Fragezeichen, auch bei diesem Spiel. Und da habe ich dann lieber getrennt und ja, hoffe ich, dass wir da für die neue Saison jemand Gutes finden. Eventuell wird es ja Mike McDaniel, aber weil ich es jetzt gehört habe, der soll eventuell auch bei den Dolphins bleiben. Aber ja, Jahmyr Gibbs, so eingesetzt wie Devon Achane in Miami, könnte ein probates Mittel sein. Aber lass mal sehen, wer da eventuell kommt, weil ich glaube nicht, dass Dan Campbell nächstes Jahr auch drauf Bock hat, die Plays weiterhin zu kommen.
Nee, das sicherlich nicht. Und ich meine, das wird sicherlich auch eins der brennenden Themen jetzt in der Offseason sein. Was passiert mit John Morton? B, wen kriegen wir dann möglicherweise als neuen Offensive Coordinator? Aber auch, was passiert mit Chap? Aber es ist halt so, wenn man sich so die Headcoaches anschaut, die auch lange schon Playcaller sind, ob das ein McVay ist, ob das ein Shanahan ist, ob das ein LaFleur ist, ob das ein Connell ist und so weiter. Das sind halt alles auch Offensive Coordinator gewesen, die aus der Geschichte kommen, die im Endeffekt das Playcalling halt als Offensive Coordinator gemacht haben und dann in den Headcoach-Job gekommen sind. Oder halt jetzt auch ein Ben Johnson bei den Bears, der es halt einfach über zweieinhalb Jahre gewohnt war, das zu machen und das dann halt mehr oder weniger natürlich weiter fortführt. Und ich meine, man hat es ja jetzt auch wieder bei dem Spiel von Bears gegen die 49ers gesehen. Sie sind da am Ende noch so ein Hook and Ladder gelaufen. Habe ich diese ja bei uns halt auch nicht gesehen. Also so ein bisschen mal überraschende Sachen, die halt einfach so out of der Matrix quasi sind, die halt einfach mal den Gegner überraschen mit dem, was passiert. Ja, auch bei allen Goal-Line Geschichten, wenn wir ja, 3-4 Yards vor der Goal-Line stehen, da ging halt auch mal ein Ball an Gibbs raus und er ist einfach aufgrund seiner Schnelligkeit, konnte halt auch die außenstehenden Cornerbacks respektive Linebacker überlaufen und konnte seine Schnelligkeit ausspielen und das passiert halt gar nicht. Es ist vollkommen ideenlos. Wir probieren die Dinger dann irgendwie mit Wucht reinzuballern und das funktioniert nicht. Und spätestens beim dritten und kurz oder dritten und Goal weiß dann auch die Defense, was passiert. Ja, und da hoffe ich einfach auch, dass da nächstes Jahr wieder irgendwo mehr Esprit reinkommt. Weil wir haben es ja auch gesehen, wir haben ja irgendwo am Personal hat sich nichts geändert, außer, sage ich jetzt mal klar, der O-Line, die halt durcheinander gewürfelt wurde, aber von den Playmakern her. Und es gab ja auch Spiele, wo ein Gibbs, wo ein Montgomery, aber halt hauptsächlich ein Gibbs auch einfach so gestrahlt hat in dem, was er machen konnte. Und das war halt in den letzten Spielen jetzt komplett weg. Und ich hatte ja auch eine Statistik jetzt nochmal auch gepostet, was den Snap-Count angeht. Und wenn du dann halt siehst, dass drei Titans, die alle drei zu Thanksgiving noch nicht gespielt haben, weil einer auf IR war und die anderen beiden eher so Journeyman sind und bei keinem Verein oder irgendwo nur auf den Practice-Squads waren, die dann quasi genauso viel Snaps haben wie ein Amon-Ra St. Brown, ein Jamo und ein Tesla. Dann muss man sich halt auch fragen, wir haben da drei zwei Top-Bezahlte und einen Top bezahlt per Draft-Kapital. Wide Receiver, die genauso häufig eingesetzt werden wie drei No-Name Tight Ends. Also ich glaube, dass da auch wieder zu viele 12 und 13 Personal Sachen probiert wurden, um Runs frei zu blocken, also halt einen Running Back, zwei oder drei Tight Ends, aber halt genau diese Schemes nicht funktionieren und wir eher halt mit einem Jumbo Package, sprich 6 O-Liner spielen und uns da einfacher tun, weil da auch klar war, jetzt in dem Spiel schwierig, Skipper musste Left Tackle spielen, das hat er morgen vorher erfahren, aber er derjenige ist, der halt da auch einfach Erfahrung hat. Wir uns mit der Art und Weise dann Räume zu kreieren für die Running Backs uns in meinen Augen auch leichter getan haben. Aber klar, die Steelers haben mit viel 13 Personal gespielt, die Rams haben damit viel gespielt und haben uns damit halt auch definitiv gezeigt, wie es geht. Aber dazu brauche ich halt auch die passenden Tight Ends, die halt auch in dem ganzen Scheme drin sind, die Spielzüge halt auch können. Ferguson hat ja gegen die Steelers auch noch wirklich einiges an Bällen gefangen. Also der ist gleich 3-4 Mal in der ersten Hälfte eingesetzt worden. Und da muss man sich halt auch manchmal eingestehen, dass gewisse schematische Sachen einfach nicht mehr darstellbar sind bei dem Personal, was ich habe. Und dann muss ich halt irgendwo back to the roots und das Ganze vereinfachen. Und dann funktioniert es vielleicht auch. Also das ist so irgendwie die Quintessenz offensiv. Was ich aus den letzten Spielen einfach mitnehme. Wir haben in meinen Augen Spieler, die im ersten, zweiten Jahr sind, mit Dingen überfordert, die sie vielleicht aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation oder halt, dass sie erst sehr kurz dabei waren, nicht darstellen können und nicht leisten können. Und diese beiden, also mit Laporta und Brock Wright, die uns halt auf Tight End fehlen, das ist dann halt auch nochmal einfach ein schwerwiegender Verlust in der Offense, der halt so nicht auszugleichen ist.
Ja, absolut. Ich meine, Pittsburgh hat Daniel Washington, das ist ein Tight End, der ist eigentlich schon fast ein Lineman, also von den Körpermaßen her ist das natürlich ein ganz anderer Blocking-Ansatz, den wir da wählen können. Und da bin ich bei dir. Oder du musst halt schauen, okay, wenn dieses Konzept nicht funktioniert, versuche ich sie mit Speed zu schlagen, gehe ich mal outside, das machen wir halt gar nicht, dass du sagst, okay, pass auf, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr outside, versuchen die Defensive Line mal noch mal ein bisschen von denen auseinander zu ziehen, weil sie dann auch mehr darauf auch achten. Aber es passiert nicht. Ja? Und da wünsche ich mir auch mehr Anpassungen. Das gleiche gilt jetzt nicht in diesem Spiel, aber auch für die Saison über natürlich auch für die Defense, wo wir oftmals eine Halbzeit ganz gut spielen und die nächste Halbzeit dann nicht. Dieses verfluchte dritte Quarter bleibt uns irgendwie trotzdem immer noch an den Hacken. Ich glaube, wir hatten eine Minute 40, glaube ich, den Ball gegen Minnesota jetzt im dritten Quarter. Ansonsten war das nur Minnesota, weil gab es zwei schnelle Interceptions. Muss man auch sagen, die eine darf er natürlich, hat er viel Pressure, das darf er so niemals schmeißen. Bei der anderen.
Den zweiten auf Tesla.
Genau. Der erste, der auf Amon-Ra, muss ich sagen, ich glaube, da will er Amon-Ra im Lauf anspielen. Amon-Ra bleibt aber stehen. Und da ist so ein bisschen diese Miscommunication da, dass der Ball dann neben Amon-Ra kommt. Der kriegt zwar noch die Hände dran, aber es ist dann natürlich ein gutes Play von Minnesota, da dazwischen zu gehen und den Ball zu bekommen. Weil ansonsten, wenn Amon-Ra weiterläuft, dann kriegt er auf die Brust den Ball und dann hat der Safety also keine Chance, den Ball da zu intercepten.
Ja, ich glaube, das ist, wie du sagst, das war gut gelesen von einem Cornerback von Vikings, das muss man halt auch mal zugute halten. Das kann immer mal vorkommen, überhaupt kein Thema. Aber den zweiten da halt weit zu Tesla in die Double Coverage zu werfen, schwierig.
Nee, das war halt einfach, ich sag mal, der Situation geschuldet. Du liegst hinten, es funktioniert nix. Der Frust ist da, dann kriegst du nochmal Pressure in dein Gesicht. Ja, das war ja auch, da kommt ja die Pressure auch von allen Seiten und der haut das Ding raus und das ist ja. Ja, wir haben eben noch kurz vor der Folge vom Darts gesprochen. Das ist ungefähr so, wie wenn du die Triple 20 anvisierst und landest im Endeffekt in der Triple 2 oder sowas. Also ganz weit weg, weil ja, das war Accuracy-mäßig dann halt gar nichts mehr. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ja. Von daher, ja, hat dann auch nichts mehr geklappt.
Die Saison mit dem dritten Viertel eigentlich anfänglich dachte, dieser Fluch ist gebannt. Aber er kam halt irgendwo wieder zurück. Und ja, das ist halt einfach das, ich hatte lange auch hier mit Felse die Tage hin und her geschrieben und es ist halt echt die Frage, wo der ganze, diese ganze Inkonstanz herkommt. Also man hat ja das Gefühl, dass seit der Bye Week das Ganze irgendwo so in die Brüche gegangen ist oder halt seit dem ersten Minnesota-Spiel, was dann halt nach der Bye Week war. Seit der Zeit ist da so eine Verunsicherung in dem Team und Dinge, die eigentlich klar waren, funktionieren nicht mehr. Mal ist die Offense eigentlich ganz gut und kann mithalten, dann scheißt die Defense rein und Ryan, umgekehrt. Ja. Special Teams waren dieses Jahr auch in meinen Augen durchwachsen. Sie haben ganz gute Punt- und Kick-Returns, aber Blocked Field Goals, Missed Field Goals, ja, selber halt wenig kreiert. Also gut, Jack Fox muss man da immer ausnehmen, der ist natürlich einfach einer der Top-Punter, aber auch da, also dieser Complementary Football, der hat halt überhaupt nicht mehr gepasst.
Ja, ja. Hast du trotzdem noch, gibt's für dich trotzdem noch einen positiven Punkt, den du aus diesem Spiel noch mitnimmst?
Schwierig. Ja,
also ja, ich kann einen Tipp geben, also wo ich sagen würde, okay, da kann den Leuten kann man keinen Vorwurf machen. Das ist
wenn wir auf die Defense gucken, ich meine, wir hatten mit Hutch Sex, wir hatten mit Muhammad Sex, der hat jetzt, glaube ich, auch in der Saison die zweistellige Sackzahl erreicht. Auch das ist so eine Sache, es sind halt so viele Dinge, die so schwierig nachzuvollziehen sind. Warum passieren Dinge? Davenport kommt von einer auch langwierigen Verletzung zurück, Muhammad spielt eigentlich die ganze Saison durch, war in jedem Spiel Starter oder zumindest mal, dass er seine Snaps hatte. Er macht jetzt, steht gleich bei 10 oder 11 Sacks die Saison. Also ist auch echt geil dynamisch und hat gute Moves, gute Geschwindigkeit. Kriegt dann aber Spiele, wo Davenport 20 Snaps mehr spielt als er. Und das sind so Dinge, die also es echt schwierig machen, nachzuvollziehen, warum manche Entscheidungen getroffen werden.
Ich glaube, bei Muhammad ist es so, dass man ihn, glaube ich, gezielt in den Pass-Rush-Situationen einsetzen möchte und gegen den Run irgendwo immer noch denkt, dass Davenport da besser ist. Aber Davenport war wirklich ein Non-Faktor über die Saison gesehen. Wie du sagst, war ja auch wieder verletzt, auch wenn er gespielt hat, teilweise nicht existent. Ganz am Anfang der Saison war er gut. Ne? Da hat das echt gut ausgesehen. Aber insgesamt, genau, da fand ich dieses Spiel, waren die Edges echt gut. Ich hatte letztes Mal eine interessante Grafik da gesehen, da ging es um Pressure, weil Aiden Hutchinson führt ja immer, Pressure ist ja immer ja in den Top 5 irgendwo der Liga. Aber dass man unterschieden hat zwischen Pressure, die effektiv eine Auswirkung auf den Quarterback hat, oder halt eben nicht. Das heißt, und da habe ich bei uns oft das Gefühl, dass die Pressure zu spät kommt. Der Quarterback ist schon durch seine Reads, dann kommt vielleicht noch ein bisschen Pressure, die ihn vielleicht so ein bisschen beeinflusst, er kann trotzdem noch seinen Wurf anbringen. Oder ist es Pressure, die ja dem Quarterback erstmal gar nicht durch seine Reads gehen lässt, weil er merkt, oh, da ist schon was und er muss das schon abbrechen und muss anfangen zu improvisieren. Bei diesen Pressures ist ein Micah Parsons oder natürlich ein Myles Garrett, der für mich auch ganz oben als Edge irgendwo in der NFL ist. Also der ist eine Klasse für sich und dann kommt Parsons, Hutchinson und diese Leute. Aber Myles Garrett ist natürlich eine Klasse für sich. Aber der ist halt so schnell durch und so schnell am Quarterback. Also diese Time-to-Pressure, das ist so schnell. Und da müssen wir auch irgendwie dran arbeiten. Und da würde ich auch sagen, eben ähnlich wie in der Offensive, in der Defensive, was ist denn mit ein bisschen mehr exotischen Blitzes. Wir haben keine Safety-Blitzes mehr. Wir haben, wenn, dann machen wir einen Linebacker-Blitz, ein bisschen delayed Linebacker-Blitz durch die Mitte, dann schicken wir Anzalone oder Jack Campbell auf die Reise. Aber wir kommen gar nicht mehr über die Außen. Wir machen da nichts mehr so ganz Verrücktes. Und da auch braucht man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Kreativität, weil es ist ja schön, wenn der Delayed Blitz durchkommt, aber es ist auch wiederum Delayed Blitz. Wenn der Quarterback schnell agiert, bringt er das Ding an. Das ist so ein bisschen.
Ja, gut, das hat man ja das auch wieder das Spiel vorher gesehen. Jemand wie Rodgers, wo man eigentlich das Gefühl hatte, dass man ja bis 2 Minuten vor Halbzeit eigentlich ganz gut oder eigentlich bis zu dem Drive vor der Halbzeit ganz gut im Griff hatte, hat uns dann halt in der zweiten Halbzeit ganz klassisch versenkt mit diesen kurzen, schnellen Pässen, wobei wir da halt auch einfach viel zu viel Cushion gegeben haben, also halt eigentlich die Safeties und die Cornerbacks zu tief standen. Ja, ich glaube, auch da ist einfach das Vertrauen in die zweite Garde. Natürlich muss man jetzt, was so Backfield angeht, Secondary, sind natürlich mit einem Kirby, mit einem Branch Leute nicht mehr vorhanden, die genau die Spielzüge machen konnten oder halt gerade mit Branch. Gut, wir haben jetzt halt Anfang der Saison wie heißt er denn, den wir jetzt nach Miami abgegeben hatten? Der konnte das eigentlich auch relativ gut.
Ah ja, so schnell vergisst man seine Spieler. Ja. Ne?
Auch wenn er häufig verletzt war, aber das waren dann auch immer so Sachen, wo du halt auch gesagt hast, als Safety gut geblitzt, hat halt auch vieles gepasst.
Melifonwu, Ify.
Genau, Ify, ja. Dass da halt auch viel immer Contain den Quarterback, aber wenn dann halt auch da wieder gegen die Steelers gesehen hast, ja, das Contain hat halt auch nicht so wirklich funktioniert, auch jetzt wieder gegen die Vikings. Es war mal irgendwann ich glaube in der ersten Hälfte war das ein Spielzug. Ihr Dritt String, Third String Quarterback geht zur rechten Seite raus, Barnes sieht es auch noch, aber statt dass er in Richtung Quarterback läuft und einen Tackle probiert, dreht er sich rum und fällt weiter hinten irgendwie in die Coverage von wem auch immer, wo hinter ihm aber noch Safeties und Cornerbacks waren, wo ich dann auch gesagt habe, warum? Also es waren so viele Dinge, die einfach, es ging mit dem ersten Spiel los, dann hieß es, ja, das können wir alles relativ schnell, kriegen wir in den Griff, die Misskommunikation, aber das hat sich in meinen Augen eigentlich bis jetzt zum letzten Spieltag durchgezogen, dass da einfach Absprachen nicht gepasst haben, teilweise die Spieler nicht ihre Positionen wussten, kann immer mal vorkommen, gar kein Thema, dass keiner spielt da die perfekten Spiele, aber war halt schon sehr auffällig. Und wie du sagst, auch diese Time to Pressure ist dann halt einfach, wir waren da, ich glaube, dead last sehr, sehr lange. Und wenn du einfach keinen Druck auf den Quarterback bringst und dann halt noch eine angeschlagene Secondary hast, dann wird's halt schwierig.
Ja, nee,
und dann muss man halt vielleicht weg von diesem Contain und nur schauen, dass man ihn hält. Das funktioniert vielleicht gegen mobile Quarterbacks ganz gut. Aber gegen den Rodgers, der halt 20, 21 Jahre NFL-Erfahrung hat, da geht es halt nicht. Und da waren ja auch noch Dinger dabei, wo er dann vorne aus der Pocket rauslaufen konnte und dann halt auch für einen First Down läuft. Also.
Ja, absolut. Das wird interessant sein, inwiefern Chap dort dazulernt, auch als Defensive Coordinator. Das müssen wir ja auch berücksichtigen. Erstes Jahr als DC mit vielen Verletzungen, gerade in der Secondary, zu kämpfen, nicht ganz so einfach, aber da muss was passieren. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Deckel auf dieses Spiel. Es ist nicht unbedingt, glaube ich, es lohnt sich für uns da nicht groß noch weiter drüber zu sprechen. Wir stehen
es war halt, die Vikings war halt echt eine schlimme Performance, wenn man halt sieht, wie offensiv schlecht die Vikings waren. Sie waren defensiv natürlich sehr, sehr gut, aber das waren sie in den letzten Jahren auch immer nur, konnten wir damit umgehen. Und dieses Jahr halt überhaupt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so das Fazit. Und dann verliert man halt mit 6 Turnover. Ich glaube, wenn wir uns 2 Turnover leisten und dann gewinnen wir das Spiel auch.
Ja, genau. Ich glaube auch, aber ja, also es hätte müssen nur ein paar Dinge ein bisschen anders laufen. Vielleicht diese letzte Drive, diese letzte Szene zum Schluss war ja alles ziemlich verwirrend jetzt auch bei den Steelers. Dort auch, ne, kann man auch sagen, wenn wir denn dann das gehabt hätten, dann hätte man ja noch. Aber ja, es ist alles, es war, das muss man glaube ich einfach sagen, es war im Endeffekt nicht gut genug.
Und ich glaube auch, dass es jetzt einfach gut ist, dass klar ist, dass die Playoffs ohne uns stattfinden werden. Dass vielleicht nach den letzten 3 Jahren, die halt nach einem 1-6, dann noch 9-8, die 22. Saison gegangen ist, dann 12-5 und 15-2, die Bäume nicht in den Himmel wachsen, wir mal wieder auf ein normales Maß zurückgestutzt worden sind, vielleicht dadurch auch gewisse Nachlässigkeiten, gewisse Überheblichkeit, Arroganz, was auch immer in dem Team Einzug gehalten hat und das vielleicht gar nicht irgendwie bewusst, sondern so ein bisschen unterbewusst, auch wo man die Bears im ersten Spiel da wirklich aus der eigenen Halle raus schießt aufs Übelste, dass man jetzt halt wirklich auch mal ganz klar die Dinge beim Namen benennt und nicht immer nur, ja, wir wissen, dass wir irgendwie Dinge zu klären haben und wir werden das machen. In dem nächsten Spiel machst du wieder genau dieselben Fehler. Also mir war halt auch in vielen PKs einfach viel zu viel Phrasendrescherei, nicht irgendwas konkret ansprechen. Und manchmal hat man da auch das Gefühl gehabt, ja, es ist halt so ein bisschen so die Überheblichkeit und der, ja, wir sind doch eh so gut und das kriegen wir alles problemlos hin. Und wenn er auch nach dem Rams-Spiel irgendwie Shep hörst, dass er dann anfängt, ja, wenn er die 4 Explosive Plays rausrechnen, dann ist es gar nicht mehr so viel, was sie gegen uns gelaufen sind. Das ist doch lächerlich, sowas. Also anders kann man es nicht sagen.
Ja, nee, das ist schön Rednerei. Ich fand die Aussage von Skip ganz gut nach dem Spiel, dass er weiß, dass es die ganze Saison, gut deutsch gesagt, ein Scheißplay der O-Line war. Da muss man sich angucken und dass man einfach sagt, okay, wir müssen über alles nochmal drüber schauen und uns das Ganze nochmal anschauen. Und ich glaube, wie gesagt, nächstes Jahr da ist einiges geboten. Kommen wir vielleicht gleich mal noch dazu, was das denn bedeutet, je nachdem, wie wir jetzt da abschneiden. Ja. Und da muss einiges gemacht werden, weil nächstes Jahr ist dann die Chance oder ist ein neues Jahr. Wir haben die Kernspieler noch vorhanden und ist eine gute Gelegenheit für uns. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit auch, um dann mal auf das nächste Spiel zu kommen.
Die Überleitung des Todes.
Genau, es geht nach Chicago, Windy City, gegen Ben Johnson mal wieder. Und so ein bisschen, was ich mir immer gedacht habe, liegt mir jetzt so schwer im Magen, der 50-Burger von Anfang der Saison, den wir da rausgehauen haben gegen Chicago und keine Gnade gezeigt haben, als auch das Spiel eigentlich schon entschieden war, ist die Frage, ob sich das jetzt nicht rächt bei Chicago oder glaubst du, die Chicago Bears sagen, naja gut, wir haben die NFC North gewonnen, uns kann eigentlich da nichts mehr passieren. Ich glaube, am Seeding kann sich da nichts mehr für die Bears ändern, oder? Egal,
doch,
wer jetzt.
Also die NFC North haben sie gewonnen, aber sie können, es ist dann die Entscheidung, ob Second oder Third Seed. Und das macht ja dann zumindest mal in der Divisional Round was aus, ob du halt möglicherweise ein Heimspiel hast oder nicht. Und ich glaube, von daher geht es zumindest noch um die Platzierung dann, weil wenn du natürlich Second Seed bist und dann 2 Heimspiele hast, ist es nochmal ein deutlich größerer Vorteil. Ich guck mal gerade, wie die.
Ich sehe das gerade, ja. Also Philly, wenn sind. Philadelphia gewinnt, würden die 12-5 stehen. Und ja, dann müsste Chicago auch gewinnen, um den Second Seed zu verteidigen.
Genau, die sind jetzt beide spielgleich. Gut, Chicago hat da den direkten Vergleich gewonnen gegen Philadelphia. Aber
genau, und LA könnte ihnen halt auch noch. Also LA und die Eagles sind diese beiden Teams, die Chicago noch den Second Seed irgendwo streitig machen
können,
oder?
Da geht's ja nur drum, wer die NFC West gewinnt und da ist ja gerade Seattle vorne. Die anderen sind dann 5 und 6 Seed, die.
Ja, aber wenn LA kann auf 12-5 gehen, und
ja,
wenn,
dann sind sie, aber die haben ja, da geht's ja nur drum, wer die Division clincht.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also die sind alle schon in den Playoffs. Aber trotzdem würde dann der Third Seed an die Bears gehen, wenn also die Bears hätten natürlich trotzdem ihr Heimspiel, das ist klar. Aber wie du sagst, in der nächsten Runde würden sie dann auf 3 stehen anstatt auf 2. Also sie hätten den Second Seed können die Bears noch verlieren an die Rams und an Philadelphia, wenn sie denn verlieren.
An Philadelphia ja, aber nicht an die Rams.
Den Third Seed können sie noch an die Rams verlieren, definitiv. Den Third Seed können sie, wenn LA 12-5 steht und die Bears stehen 11-6, sind die Bears
Third Seed. Ja, dann clincht aber Seattle oder San Francisco die NFC West und damit sind die
First Seattle Seed. Seattle ist One und genau.
Der zweite und dritte aus der West ist dann 5. und 6. Seed. Weil ja die Division-Gewinner oben stehen. Ich glaube, du hast da gerade einen Denkfehler drin. Es kann ja nur Philadelphia.
Philadelphia kann es noch schaffen, genau.
Es ist nur Philadelphia, die es schaffen können, weil die ja auch die NFC East gewonnen haben. Und wenn die dann natürlich ein Spiel besser stehen als Chicago, würden die auf 2 und Chicago auf 3 gehen. Wenn sie punktgleich sind, wie gesagt, hat Chicago den direkten Vergleich gewonnen. Dann ist Chicago 2 und Philadelphia 3. Also für Chicago ist es eigentlich auch noch ein Must-Win-Spiel, weil weiß gar nicht, Philadelphia spielt das letzte, glaube ich, noch gegen.
Stimmt, ja. Ja, es stimmt. San Francisco spielt ja gegen, also einer von denen geht ja hoch auf, also ein San Francisco.
Entweder bleibt einer so, wie es jetzt ist mit Seattle.
Die sind schon 13, die haben ja schon 13.
Genau, ja. Und Seattle spielt, glaube ich, gegen die 49ers.
Ja,
also genau. Die 49ers können theoretisch noch auf den One-Seed gehen, aber dann fällt Seattle auf den 5., weil sie dann Zweiter in der NFC West sind. Auch wenn sie, war ja wie letztes Jahr bei uns auch, wo es im letzten Spiel drum ging, wer ist der One-Seed und wer wird der 5th Seed.
Genau. Ja, genau so ist es. Nee, da hast du recht. Ich hab gedacht, die LA könnte noch irgendwie die Division gewinnen, aber das können die gar nicht mehr.
Nachdem die jetzt beide Spiele verloren haben, nachdem die heute Nacht jetzt auch verloren haben, gegen die Falcons ist, glaube ich, für die Rams.
Wir sind nicht alleine. Ne? So, also ich meine, die sind in den Playoffs, die stehen 2-5 und so. Also, aber
Spiele. Sind halt die letzten zwei Spiele auch so ein bisschen auf dem Losing Streak unterwegs. Und genauso guck dir die Buccaneers an. Was hat man die ersten Spiele? Baker Mayfield, MVP, bla bla bla. Klar, die hatten auch Verletzte, die hatten Playmaker verletzt, aber was die letzten Spiele zusammengeschustert haben, ist halt auch echt Katastrophe.
Ja, also jetzt für was man so schauen kann, es wird jetzt ganz interessant. Am Samstag um 10.30 Uhr spielt Carolina gegen Tampa Bay. Da geht es quasi drum, wer gewinnt, ist drin. Wer verliert, ist draußen zwischen den beiden.
Und hat sogar noch ein Heimspiel.
Und dann das Nachtspiel ist Seattle gegen San Francisco. Da geht es darum, wer gewinnt die NFC West ist das, genau. Die 7 Uhr Spiele sind alle bedeutungslos, wenn ich das richtig sehe, so, oder?
Ist nicht drin. Ja, es ist ja in der AFC ist das einzige Spiel, was noch interessant ist, das zwischen Ravens und den Steelers.
Ravens
das haben sie jetzt als,
das ist abends, Sunday Night Game. So, und da gibt's vielleicht noch ein bisschen, ja, ich glaube, wenn Houston verliert und Jacksonville gewinnt, ändert sich vielleicht da noch ein, oder umgekehrt, dann kann sich vielleicht noch was ändern, aber ja, also es ist nicht so wirklich interessant. Genau, aber diese zwei Spiele, Baltimore gegen Pittsburgh und Carolina gegen Tampa Bay, das ist so ein bisschen das Interessante jetzt am Wochenende, was man sich anschauen kann, aber dadurch, dass es das, also ich werde mir nicht 2.20 Uhr wach bleiben, um Baltimore gegen Pittsburgh zu gucken.
Das interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Nee, Chicago muss gewinnen, dass sie den Second Seed halten und damit dann halt möglicherweise zwei Heimspiele hätten, was dann wieder dafür sorgen würde, dass sie in der ersten Runde in der Wildcard, glaube ich, direkt gegen die Packers spielen, daheim. Also
eine
spannende Geschichte.
Ich glaube, wenn Packers, die Eagles Zweiter werden, spielen sie gegen die Packers. Und wenn die, die Bears die würden dann direkt gegen LA spielen. Oder gegen LA, ja, gegen LA, glaube ich. Wenn LA also gewinnt.
Die Packers sind fix Siebter.
Okay. Denen reicht ja dieses Teil. Ne? Dieses verdammte Teil rettet denen quasi jetzt den Hintern. Dieses verdammte.
Ja, ob sie den Hintern rettet, weiß ich nicht, aber auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, gegen die Ravens verloren und gegen die Bears verloren, haben wir ja vorher schon gesagt, es wäre viel drin gewesen.
Also gut, wir halten den Tiebreaker nicht gegen die, aber dann im Endeffekt, wenn die jetzt verloren hätten, dieses Spiel, dann würden sie auch 9-8 stehen. Im Endeffekt könnten drei Teams in der North 9-8 stehen. Ich weiß gar nicht, wie die Vikings gegen die Packers gespielt haben, ob die da auch einen Tiebreaker halten.
Das Letzte und das Spielen andere das Letzte.
Also so ein bisschen rettet es den schon den Hintern an der Stelle. Ist unglaublich. Ja. Aber naja, so ist es nun mal. Sind wir ein bisschen abgeschweift. Die Bears, genau. Aber worauf wir hinaus wollten, ist, die Bears müssen oder haben noch auf jeden Fall noch einen guten Grund, gegen uns Gas zu geben. Und ich glaube, das werden sie auch machen. Und ich glaube, sie wollen sich da auch definitiv für den 50-Burger am Anfang der Saison an uns rächen. Ben Johnson ist, glaube ich, ein recht nachtragender Mensch, würde ich ihn einfach mal so einschätzen. Und dementsprechend auch, ja. Wird das, glaube ich, nochmal ein ganz interessantes Spiel. Hat natürlich auch immer so ein bisschen das Risiko. Du musst natürlich deine Starter jetzt durchspielen lassen. Es wäre natürlich schön, wenn du weißt, okay, ich bin durch, am Seeding ändert sich für mich nichts mehr. Ich reste meine Starter. Also Green Bay könnte das theoretisch einfach machen gegen Minnesota und sagen, ändert sich sowieso nichts. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Das können die Bears eigentlich nicht tun. Und ich glaube, wir haben sehr viele Defizite aufgezählt über die Saison hinweg, aber was man sagen muss, der Einsatz war eigentlich immer da, auch wenn es nicht gut genug war. Aber Einsatz, den hatten wir eigentlich von den Lions diese Saison immer gesehen. Und ich glaube, jetzt so im letzten Spiel die Saison noch mit einem positiven Rekord abzuschließen, gegen Ben Johnson, Bears, Division, es spielt alles mit rein. Ich glaube, wir werden den schon, so gut wir es nun mal können, einen guten Fight liefern.
Ja, das denke ich auch. Also mit all den Hintergründen, dass er, wie gesagt, zum Divisionsrivalen gewechselt ist, Ben Johnson. Umgekehrt, dass da natürlich von Chicago-Seite nach der Niederlage einiges noch offen steht, trotz dass sie die Division gewonnen haben. Aber wie gesagt, sie können auch noch auf den dritten Platz runterfallen. Ich habe gerade geguckt, die Eagles spielen daheim gegen Washington. Also da würde ich mal davon ausgehen, dass sie das Spiel gewinnen, auch wenn es sicherlich auch das nicht einfach wird.
Sind die
Aber,
Eagles?
Die Eagles sind... Ja, es ist dieses Jahr kein Team so überdominant oder die da noch oben stehen, die waren halt letztes Jahr Vierter oder Dritter in ihrer Division und hatten damit halt auch einen relativ in Anführungszeichen einfachen Schedule zu spielen, doch einfachere Gegner. Aber so dieses ultradominante Team, wo man jetzt sagen würde, ja, die marschieren auch durch die Playoffs durch, sehe ich weder auf der AFC noch auf der NFC-Seite. Also ich glaube, die Playoffs waren selten so offen wie jetzt. Aber ich glaube auch, dass wir natürlich auch mit dem Hintergrund, wir haben dann wieder eine sehr, sehr lange Offseason. Und wenn du natürlich dich mit 4 Niederlagen in die Offseason verabschiedest, dann halt das natürlich auch noch lange nach und dann gibt es natürlich auch ein schlechtes Gefühl. Umgekehrt würde es das Spiel gewinnen. Wir haben es vor 3 Jahren gesehen, wo es auch um nichts ging, außer dass er den Packers halt noch die Playoffs versaut hat.
Wunderschön
war Motivation,
ja.
Definitiv war Motivation genug, das auch zu machen. Und ich glaube auch mit dem Anspruch und der Motivation wird auch so die Mannschaft in das Spiel gehen, ihr Bestes geben und ja, vielleicht jetzt gerade mal gegen das Team, was die meisten Turnovers die Saison forciert hat, vielleicht kein Turnover zuzulassen, vielleicht den Turnover-Battle mal wieder zu gewinnen. Ich meine, wir standen ja vor dem Spiel auch echt gut da. Wir hatten 8 Turnovers die ganze Saison durch. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist in jedem zweiten Spiel irgendwie einmal den Ball dem Gegner gegeben. Klar, wir hatten ein paar Vierte nicht konvertiert, was quasi auch ein Turnover darstellt.
Yep.
Aber wir standen da ziemlich gut da. Die Bears sind, wie gesagt, was das Forcieren gut angeht. Und was halt bei den Bears auffällig ist, Ben Johnson und die ganze Offensive hat es einfach geschafft, deren Laufspiel so viel Leben einzuhauchen, was man ja, nachdem Swift in Philadelphia war, nachdem er von uns dorthin gewechselt ist, auch nicht mehr dachte, dass da noch irgendwas kommt. Mhm. Aber auch mit ihrem Rookie, der ja auch eher so der bulligere Typ ist.
Monengay halt, oder wie der Monengay heißt.
Monengay, genau. Da haben sie halt auch echt New Wedel gefunden, beziehungsweise den halt auch entsprechend entwickelt. Natürlich auch mit einer guten O-Line jetzt, die sich da gesucht und gefunden hat, die sie natürlich auch teuer zusammengekauft haben, aber sie hatten auch die Möglichkeiten dazu. Mhm. Und muss man Ben Johnson auch einfach zugutehalten. Er hat da vieles in die richtigen Bahnen entwickelt und sie stehen da, wo sie stehen, ich sag mal, nicht zu Unrecht.
Nee, also wenn du diese so viele Spiele in der NFL gewinnst, dann hat das schon damit was zu tun, dass du natürlich die Mannschaft entwickelt hast, wie du sagst. Das sieht man, finde ich, bei den Bears extrem. Ob das, wie du sagst, die O-Line ist, ob das Running Game ist, dass Caleb Williams ist. Ja, er wird die 4000 Yards diese Saison nicht schaffen. Oder ich weiß gar nicht, wo er im Moment steht, aber ich glaube, er müsste. Gut, gegen uns ein Mörderspiel zu haben, ist möglich. Ja, das ist jetzt auch schon mal das Thema. Aber ich.
Das stimmt.
Ich glaube, er ist bei 3730. Also 270 Yards fehlen ihm. Ist gegen uns definitiv auch möglich. Mal sehen, ob das noch passiert. Aber er hat sich auch absolut entwickelt. Caleb Williams hat natürlich mal noch seine Anfängerfehler, aber er hat auch manchmal so Flashes, die, wo man einfach sagen muss, absolut Elite-Display dann so, ne? Off Balance irgendwie gescrambled und das Ding noch angebracht, glaube ich, jetzt im letzten Spiel. Ist alles sehr, sehr gut. Die Defense kreiert viele Turnover an der Stelle. Aber die Bears hatten halt auch viele Spiele diese Saison, wo sie Glück hatten, wo eigentlich alles so für sie gelaufen ist. Von daher, ja, ich bin mal gespannt auf dieses Bears-Team in den Playoffs. Da bin ich wirklich gespannt, wie es läuft. Ja, gegen uns jetzt wird's noch einmal, glaube ich, ein richtig, richtig interessantes Spiel. Und wie gesagt, ich glaube, die Motivation von uns ist trotzdem da.
Ja, die Offense, bei denen muss man halt einfach sehen, wen die da wirklich alles drin haben. Wie gesagt, ich glaube, das größte Defizit, wo man anfänglich dachte, wo das halt liegen würde, war das Run-Game. Und da sind sie halt in meinen Augen inzwischen richtig gut geworden. Aber was halt, wenn man so sieht, wen die halt alles jetzt auch als Anspielstation in der Offense haben, mit Luther Burden gedraftet, Colson Loveland, dieses Jahr gedraftet. Das waren die beiden, die jetzt im letzten Spiel 138 und 94 Yards hatten. Mhm. Die haben Kmet, die haben DJ Moore, die haben
Odunze. Rom Odunze.
Ja, Odunze, der ist, glaube ich, gerade verletzt. Der hat nicht mitgespielt im letzten Spiel, aber auch da, die haben natürlich auch dann mit Loveland, mit Kmet halt auch wirklich einen guten Tight End Room. Und Loveland hat, glaube ich, auch nur bisher einen Bruchteil seines Potenzials gezeigt. Ich meine, der ist an 10, 12 irgendwie auf jeden Fall erste Runde gedraftet worden. Ja, und da sieht man schon, dass Ben Johnson weiß, was er tut, dass er nicht zu Unrecht den Head-Coaching-Job bekommen hat, auch wenn, wie gesagt, manche Dinge, die man dann auch nach den Spielen gesehen hat, ein bisschen creepy waren, ein bisschen sehr weird ausgesehen haben, aber auch das sei ihm zugestanden. Ich meine, wir können auch gönnen. Wir haben die letzten zwei Jahre abgeräumt in der Division und von daher ist, wie es ist. Und die Defense, die war letztes Jahr, die war die Jahre davor halt schon gut. Und die hat halt jetzt auch nochmal mit den ganzen Takeaways, mit den ganzen Turnover halt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Die sind halt auch richtig gut.
Vor allem sind die ja auch fit. Ne? Also die Defense, ja. Die erste Garde steht sozusagen bei denen. Das ist jetzt nicht so, sind nicht sonderlich viele Verletzte, wie jetzt bei uns. Das macht schon viel aus. Ja, Jalen Johnson, hast du einen der besten Corner in der Liga einfach da. Mit Jaquan Brisker hast du auch gar keinen schlechten Safety. Gardner Johnson kennen wir ja noch, haben sie dann auch noch geholt.
Ja, auch Tremaine Edwards, TJ Edwards,
Edmonds, das wollte ich gerade sagen, ist der ja, Linebacker-Room, also, der ist schon stark.
Alles.
Monte Sweat ist ihr bester Defensive End. Insgesamt ist es eine sehr solide, stabile Defense da. Und wie du sagst, die Turnover, die sind halt eben da. Und da haben sie auch die ganze Saison von gelebt. Und wir sind immer, also wir waren gerade ja letztes Spiel sehr spendabel, deswegen bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Also wer da in Vegas auf 3 plus Turnover der Detroit Lions setzt, ich weiß nicht, die Quote wird wahrscheinlich nicht allzu hoch sein.
Ja, ich glaube einfach auch, ich meine, ich hatte es damals schon in Köln gesagt, ich glaube, die Vikings haben halt auch so ein bisschen im ersten Spiel die Blaupause geliefert, wie man uns das Leben schwer machen kann. Und genau in den Spielen, wo wir halt auch nicht gut ausgesehen haben, ist es auch genauso passiert. Also schaffst halt unsere O-Line entsprechend unter Druck zu setzen und damit halt auch Goff. Er hat den ein oder anderen guten Scramble dieses Jahr auch gezeigt, wo er sich gut befreit hat, weil jetzt gegen die Vikings auch wieder ein geiles Ding dabei, wo man dann auch so sich die Augen reibt und denkt so, oh, da schlummern ja verborgene Talente in ihm. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, dieses viel Druck auf Goff ausüben und das konnte halt die Jahre über die O-Line weghalten und das wird sicherlich auch jetzt gegen die Bears einfach das sein, wo dann möglicherweise Fehler entstehen und halt auch das Spiel zu unseren Ungunsten sich entwickeln kann.
Was glaubst du, wie es ausgeht?
Also wie gesagt, ich hatte jetzt hier das mir die Zusammenfassung gegen die 49ers von Bears angeschaut und das war ja auch ein Hin und Her und auch Purdy hat einfach ein richtig gutes Spiel gemacht, trotz Interception relativ früh. Ich glaube, ich sehe die unsere Hoffnung beziehungsweise unsere Möglichkeiten noch eher gering. Ich glaube, dass wir mit einem Touchdown das Spiel verlieren werden oder mehr.
Ja. Du warst also
ich
kurz
sehe es halt einfach mal ganz realistisch. Okay. Ich ziehe mal die Honolulu Blue Brille aus und
ich bin da bei dir, also ist bei mir auch so. Ich glaube, wir werden einen guten Fight liefern. Ich glaube nicht, dass wir untergehen werden. Das glaube ich dazu ist der Stolz zu hoch. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Anspruch der Mannschaft hier versöhnlich, nachdem man vielen vielleicht Weihnachten nochmal mitversaut hat, ist der Anspruch hoch, hier nochmal was gut zu machen. Deswegen werden wir einen guten Fight liefern. Im Endeffekt ist es dann aber Chicago, die im Moment halt einfach diesen Run haben, die guten Football spielen, die gesund sind.
Ich meine, guck dir das Spiel gegen Green Bay an.
Ja.
Ich habe mir auch die Zusammenfassung, ich glaube sogar die 40 Minuten angeschaut und sehe so 3 Minuten auf der Uhr und sie sind, ich glaube, 10 Punkte hinten. Wie um alles in der Welt haben die dieses Spiel gewonnen? Dann so ein gelobter Pass in die Ecke hinten, ein Onside-Kick, den Green Bay-Spieler berührt und den sie recovern. Da kamen wieder so viele Sachen zusammen. Deshalb auch, was du gesagt hast. Ich bin da auch mal gespannt drauf.
Dann läuft's.
Ja, manchmal läuft's. Ich meine, das ist dasselbe, wie es letztes Jahr bei Washington war. Die sind dann auch bis ins Championship-Finale gekommen. Die Saison stehen sie 4-12. Da lief dieses Jahr halt auch gar nichts zusammen. Von daher stehen wir mit unseren 8-8 auch noch ganz vernünftig da. Aber da hat halt, wie gesagt, schon, da haben schon ziemlich viel Sonnen Chicago die Saison geleuchtet und irgendwann muss das auch mal vorbei sein.
Ja, definitiv. Deswegen mal sehen. Also ich glaube, Chicago macht es. Die werden sich rächen. Dann mal sehen, wie es weitergeht. Wir werden aber einen guten Fight liefern. Vielleicht oder hoffentlich haben wir da nicht recht. Und Lions können vielleicht noch so ein bisschen die Bears noch mal ärgern. Und wie gesagt, kann ja noch einiges ausmachen. Von daher, ja, genießt das letzte Spiel der Saison. Off-Season-Playoffs können wir uns dann entspannt zurücklegen und verfolgen. Hast du einen Favoriten so, den du dann noch die Daumen drückst, wenn wir raus sind?
Eigentlich, also ich sag mal, auf NFC-Seite waren es eigentlich so ein bisschen die Bucks, aber da bin ich mal gespannt, ob die überhaupt die Playoffs schaffen.
Same, ja.
Ich würde den 49ers sogar die Daumen drücken, weil die halt auch ein unfassbares Verletzungspech diese Saison hatten und trotzdem einfach eine sehr, sehr gute Saison spielen. Kommt natürlich auch daher, dass sie letztes Jahr Vierter in der NFC West waren und dann auch vergleichsweise einfach ein Schedule haben. Aber sie haben halt auch einfach eine wahnsinnig harte Division, die sie spielen.
Mhm.
Gut, da hat man mit Arizona einen Prügelknaben drin, aber die anderen drei Mannschaften, die schenken sich da halt nichts. Auf AFC-Seite Broncos finde ich natürlich auch eine geile Story und auch da wieder, wenn man jetzt sieht, wie Bo Nix sich da entwickelt hat und da inzwischen auch Touchdown für Touchdown selber läuft, einfach auch ein echt starker Runner geworden ist, mit natürlich einer überragenden Defense. Ja, Houston, auch da, die man früh abgeschrieben hatte, die sich wohl auch erst finden mussten und eigentlich jetzt gerade so im Höhepunkt, im Zenit ihrer Leistungsfähigkeit stehen. Ja, die Bills, ich würde den Bills natürlich wünschen, auch mal einen Super Bowl zu gewinnen, aber die sind mir zu inkonstant. Das ist
Jacksonville.
Also
Thielor, MVP, nee.
Ja. Jacksonville, Trevor Lawrence, auch der spielt einfach eine wahnsinnig gute Saison. Die haben irgendwie das Ruder rumgerissen und ja, da siehst du einfach auch, wie du vorhin schon sagtest, wenn es läuft, läuft's. Da geht halt viel und dann ist es halt auch so ein selbstverstärkender Mechanismus und plötzlich sind halt Spiele, die Jahre vorher klar verloren wurden, werden plötzlich deutlich gewonnen oder man dreht auch nochmal eins. Also ja, ist sicherlich auch noch eine Mannschaft, die zu beachten ist. Also die drei wären es Denver, Houston, Jacksonville.
Halten wir fest, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich würde mich mal da tatsächlich dann drüber freuen, wie du sagst, keine Ahnung, Broncos gegen, ja, tatsächlich bleibt dann nicht mehr viel, was bei der NFC, wo ich dann die Daumen drücke, ja, oder dann vielleicht Broncos, Panthers oder hier Raubkatzenduell Jaguars gegen Panthers oder Broncos gegen Tampa Bay oder sowas. So ein Super Bowl, mit dem keiner gerechnet hat, fände ich halt einfach sehr, sehr spannend.
Die Panthers in den Super Bowl kommen, dann muss ich mir irgendwas Tolles für einfallen.
Ja, dann muss man denen, glaube ich, auch die Daumen drücken. Das wäre echt eine Überraschung.
Ja, aber also diese Underdog-Stories oder wenn man halt dann auch sieht, wie sich Franchises, die vor ein, zwei Jahren noch richtig Dreck waren, auch entwickeln. Ich finde es auch immer schön. Und,
absolut.
Ich hatte es ja auch in die Gruppe geschrieben. Im Endeffekt, klar, das Salz in der Suppe ist das Fantum, wenn man für eine Mannschaft mit einer Mannschaft leidet und sich auch freuen kann.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es halt immer noch ein faszinierender Sport, den ich mir gerne angucke. Und deshalb werden die Playoffs genauso geschaut werden wie die Spieltage vorher auch.
Genau so. So sehe ich das auch. Dann
ein bisschen entspannter.
Genau. Ja, das ist natürlich so. Wenn das eigene Team, es ist ein anderes Football schauen. Also wenn das eigene Team spielt, dann ist man viel mehr drin. Man fiebert viel mehr mit. So, ja, aber wie du sagst, ich freue mich da auch für die, die es jetzt so ja aus der Versenkung raus geschafft haben und wieder gut dastehen. Und einige wie wir, wie Kansas City, so am, jetzt nicht dabei sind. Das ist nun mal so. Wie gesagt, wir waren verwöhnt. Du, mir bleibt nicht mehr viel anderes übrig, als dir und allen Zuhörern hier natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.
Vielen Dank, den wünsche ich dir auch und unseren Zuhörern.
Dankeschön. Genießt das letzte Spiel, kommt gut ins neue Jahr rein. Wir hören uns dann auf jeden Fall noch einmal nach dem letzten Spiel zu einer Recap-Folge. Vielleicht kriegen wir das ja mal zu viert nochmal hin, machen wir eine große Runde. Jahresabschluss sozusagen. Da könnt ihr euch.
Ja, wäre in meinen Augen auch eine tolle Sache, wenn da einfach nochmal so ein bisschen die Saison Revue passieren lassen können. Auch mal jeder so sein Statement abgibt, wo für ihn halt auch die Reise hingeht und was man hofft, was sich möglicherweise tun wird. Das wäre schön, wenn wir es so fit hinkriegen würden.
Gucken wir mal. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Gehabt euch wohl. Go Lions.
Jo, ich verabschiede mich auch. Mir hat es jetzt als Newcomer in der ersten Saison auch richtig viel Spaß gemacht, hier euch zu unterhalten und die Spiele Revue passieren zu lassen, beziehungsweise auch immer so einen kurzen Ausblick zu geben, auch mal bei Kutsche im NFL-Radio gewesen zu sein oder auch mal mit anderen Leuten sich von anderen Franchises unterhalten zu können über Football. Und von daher, nächstes Jahr wird alles besser werden. In diesem Sinne, Go Lions!